Querfunk-Mediathek ist auf zeitkapsel.querfunk.de oder stream.querfunk.de aufzurufen.
Querfunk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz. Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Donnerstag, den 14. November 2024. Die Autoimmunerkrankung myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue, ist den ein oder anderen vielleicht auch unter dem Namen Long-Covid bekannt. Geschätzt 1 Million Betroffene gibt es in Deutschland. In Freiburg gibt es seit einigen Monaten ein Angebot für Betroffene und ihr hört ein Interview mit der Kursleiterin über ihren Zugang zu der Krankheit und wie man dieser schleichenden Katastrophe etwas entgegensetzen kann.
Ich bin Kirsten und von Hause aus Körpertherapeutin, so das ist mein erster Beruf. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und bin seit langen Jahren Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Behandlung ME-CFS-Patienten und habe dann auch noch ein Masterstudium drangehängt 2020, wo ich noch eine weitere Qualifikation bekommen habe oder einfach noch sehr viel mehr in das Krankheitsbild eintauchen durfte im Rahmen meiner Masterarbeit Umgang mit systemischer Belastungsintoleranz bei Menschen mit ME-CFS. Also von daher habe ich dann ja ein Background, das ist so mein Background, genau.
Das heißt, du hast dich auch schon vor der Corona-Pandemie mit dem Thema beschäftigt.
Genau, ja. Die Pandemie war im März 2020 und meine Masterarbeit habe ich ja schon 2019 angemeldet oder 2018. Auf jeden Fall im September 2020 dann abgegeben. Und ich war, also die Krankheit gibt es ja schon sehr lange, die gibt es ja schon vor der Pandemie, die gibt es ja schon seit über 50 Jahren, ist sie verschlüsselt als neurologische Erkrankung im ICD-10, jetzt ICD-11 und ja, ist halt bisher immer hinten runtergefallen, wurde weitestgehend ignoriert von Gesundheitssystem, Medizin, Forschung, Wissenschaft. Also ja, ein Achtzigstel aller Deutschen sind betroffen von ME-CFS, tatsächlich. Das ist so. Ich habe das vorhin gerade nochmal ausgerechnet. Moment mal, ja genau. Also laut aktuellen Schätzungen von führenden Forschern zu ME-CFS beträgt die Betroffenenzahl in Deutschland tatsächlich 1 Million ME-CFS-Betroffene. Und das ist wirklich jeder 80. Das ist enorm und das muss man sich vor Augen halten, was das bedeutet, was diese ganze Ignoranz und dieses Verkennen dieses Krankheitsbildes bedeutet bei so einer enormen Zahl von Betroffenen. Was das für ein ja, sozialpolitischer und auch medizinpolitischer Missstand ist.
Und du bietest jetzt einen Bewegungskurs an für Betroffene. Wer kommt zu dir in den Kurs?
Genau, es gibt ja 4 verschiedene Schweregrade. Und ja, mein Kurs richtet sich aktuell, weil es eine Präsenzveranstaltung ist, aktuell an Betroffene, die das Haus noch verlassen können, für die aber auch dieser zusätzliche Termin und auch diese Anfahrt zum Kursort noch nicht so eine große Belastung darstellt, dass sie dann infolgedessen aufgrund der systemischen Belastungsintoleranz, das ist ja das Kardinalsymptom der Erkrankung, crashen, also eine krasse Zustandsverschlechterung bekommen oder auch nur riskieren. Ja. Der Kurs ist so ausgerichtet, dass man kommt, wenn man die Kraft dazu hat. Man muss sich nicht verbindlich anmelden für 8 oder 10 Termine. Man muss nicht im Voraus bezahlen. Man zahlt, wenn man kommen kann, wenn man ja in der Lage ist, aus dem Haus zu gehen an diesem Tag, um an diesem Kurs teilzunehmen abends.
Und was passiert dann da?
Gute Frage. Also es geht ganz arg drum, erstmal sich selber wahrzunehmen, den eigenen Körper wahrzunehmen in dem momentanen Ist-Zustand und da eine Einschätzung auch vorzunehmen und da auch Experte so zu werden vom eigenen Ist-Zustand, vom körperlichen Zustand, der ja nie gesund ist. Also gesund gibt es ja nicht. Die Krankheit definiert sich ja darüber, dass man 50% seines Aktivitätsniveaus im Vergleich von vor Krankheitsausbruch verloren hat. Und von daher ist ja immer 50% Krankheit und 50% Gesundheit in der Waagschale an guten Tagen. Und wenn es jetzt ein schlechterer Tag ist, dann muss man das entsprechend einschätzen können, seine Grenzen, also die körperliche Belastbarkeit einschätzen können.
Das ist quasi auch ein Ziel, diese Grenze besser wahrnehmen zu können und zu lernen und dadurch auch weniger Grenzüberschreitung stattfinden zu lassen, um der Krankheit eben etwas entgegenzusetzen.
Ein bewegungspädagogisches Ziel des Kurses wäre oder ist ganz klar, die eigenen körperlichen Grenzen besser wahrzunehmen, besser zu spüren, um innerhalb dieser vorgegebenen, sehr eingeschränkten Energiereserven zu bleiben und sein Leben danach auszurichten und auch auf Basis dieser Einschränkungen und Behinderungen zu gestalten.
Ja, und also trotzdem stelle ich mir vor, dass ja Bewegung auch für Betroffene total wichtig ist, ne? Weil Muskulatur baut ab, Gelenke versteifen. Also dass ich trotz der Erkrankung in Bewegung bleiben muss, auf eben die mögliche Art. Also darum geht es wahrscheinlich auch irgendwie, stelle ich mir vor.
Gar nicht so sehr tatsächlich. Also komischerweise, wenn man jetzt nicht komplett bettlägerig ist, was ja leider auch ganz oft passiert mit dieser Erkrankung. Das ist auch Pflegegrad 4, Pflegegrad 5, das sind ja dann so die schwersten Fälle, wo Bettlägerigkeit mit einhergeht. Da wird natürlich Muskulatur abgebaut. Aber die anderen Schweregrade, die noch zum Kurs kommen können, die haben in der Regel keinen Muskelabbau und da werden auch keine Gelenke sich versteifen. Das ist ganz faszinierend einerseits und auch schön. Und wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber das ist so. Es geht nicht grundlegend um Muskelerhaltung oder Muskelaufbau oder Gelenkbeweglichkeit so im klassischen Sinn, wie man Physiotherapie kennt und denkt, sondern es geht noch um was ganz anderes, was ich gern auch noch näher erklären möchte.
Sehr gerne, ja. Um was geht's?
Ja, in dem Kurs geht es, wie schon gesagt, darum, innerhalb der eigenen Belastungsgrenzen sich minimal zu bewegen. Dieses minimale Bewegen, ich habe den Kurs ja auch Minimal Movement genannt, das ist mein eigener Kurs. Dieses Konzept habe ich sozusagen entwickelt, ist auch ein bisschen die Quintessenz meiner Masterarbeit und auch meiner, ich sage jetzt einfach mal, Expertise als Physiotherapeutin und Bewegungspädagogin und natürlich auch und basiert natürlich auch ganz arg auf meiner Erfahrung und meinem Wissen als Selbstbetroffene. Ja, also es geht um viel mehr. Es geht vor allem darum, wenn man dann diese Aufmerksamkeit auf den Körper und auf seine Belastungsgrenzen gerichtet hat und auch das beibehält, diese Aufmerksamkeit auf dem Körper, geht es darum, das Nervensystem zu regulieren, weil wir wissen, dass die Erkrankung einhergeht mit einer Fehlregulation auf Ebene des Nervensystems.
Wie funktioniert das?
Ja, gute Frage. Wir brauchen hier einen Ansatz bei dieser Erkrankung, der tatsächlich ein Stück weit meditativ ist, körpermeditativ könnte man vielleicht sogar sagen. Und der auf jeden Fall vegetativ wirksam ist, würde ich jetzt auch noch sagen. Das Nervensystem besteht auch aus einem Teil, der Vegetativum genannt wird, also ein vegetatives Nervensystem. Das geht jetzt natürlich hier alles ein bisschen...
Schon mal gehört, aber...
Das vegetative Nervensystem ist verantwortlich für alle Körperfunktionen, die Vitalfunktionen ausmachen. Die Atmung, Herzschlag, Kreislauf,
Verdauung. Alles, was einfach von sich aus läuft.
Genau.
Eigentlich.
Ja, genau. Und da, was wir auch willentlich nicht so beeinflussen können. Deswegen machen wir da auch keine Übungen, die ich irgendwie anleite und die jetzt irgendwie willentlich ausführbar sind, sondern wir arbeiten auch ganz viel mit Vorstellungen, mit Körperwahrnehmung und diese minimalen Bewegungen, die sind manchmal sogar so klein, dass man sie gar nicht von außen sehen kann. Komm doch einfach mal zum Kurs. Du darfst gratis teilnehmen zum Schnuppern, damit du dir wirklich noch ein besseres Bild machen kannst. Es ist auch wirklich sehr schwer zu beschreiben, was wir da machen, weil es einfach ja, so ungewöhnlich ist. Wir liegen auf jeden Fall alle. Das ist klar, weil wir natürlich auch diese orthostatische Fehlregulation, also dieses ganze Herz-Kreislauf-Thema, was auch ja aus der Bahn ist bei dieser Erkrankung, das wollen wir auch nicht stressen, da wollen wir auch nicht unnötig Stress aufbauen und Energie verbrauchen. Wir liegen, das ist schon mal die Grundposition, das ist auf der Seite, auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Und dann ja, gehen wir mit der Aufmerksamkeit auf unseren Körper gerichtet in ganz kleine, feine Bewegungen. Der Atem wird auch mitgenommen. Wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit auf den Körper gerichtet bewegen wir uns minimalistisch. Ja, genau. Und es ist auch ein ganz großes Thema, anzukommen mit dem Körper, da, wo wir sind, also in dem Fall auf dem Boden, auf der Matte, so viel wie möglich Spannung loszulassen, den Körper, das System zu detonisieren, Spannung abzubauen, weil eben alles in diesem übererregten Zustand so auf halb acht hängt. Das Nervensystem ist dysreguliert im Sinne von, der Sympathikus feuert und hat diesen Fight-and-Flight-Modus die ganze Zeit aktiviert. Und der Parasympathikus kann dem nichts mehr entgegensetzen und ist so wie lahmgelegt.
Und die wieder so ein bisschen miteinander zu versöhnen und zu...
Das sind Gegenspieler, die das Vegetativum, also dieses autonome Nervensystem, regulieren, die so im Miteinander, in einem guten, ausgewogenen Miteinander uns durch den Tag bewegen sollten im besten Sinne. Und bei dieser Erkrankung ist halt ganz klar, dass auch aufgrund der Autoimmunprozesse, das ist mittlerweile auch belegt wissenschaftlich, dass da wichtige Rezeptoren im Vegetativum angegriffen werden durch Autoantikörper, Autoimmunprozesse, die dieses Ungleichgewicht im vegetativen Nervensystem verursachen. Es geht immer darum, vegetativ wirksam anzusetzen bei dieser Erkrankung, bei der Therapie dieser Erkrankung, bei irgendeinem Hilfsangebot.
Ich würde gerne noch kurz Pflege gerade, die du angesprochen hast, oder überhaupt, also das Kassensystem, was diese Krankheit noch nicht so richtig erfasst. Also Betroffene stehen oft alleine da, auch finanziell mit ihrer Erkrankung. Und ist jetzt dein Kurs zum Beispiel abrechenbar über eine Krankenkasse? Es hat vielleicht jetzt nochmal mehr Faktoren so, deine eigene Zulassung und sowas. Aber magst du dazu vielleicht noch irgendwie ein, zwei Worte sagen?
Diese Frage geht jetzt sehr in Richtung sozialmedizinische Versorgung oder überhaupt medizinische Versorgung, weil jede Anerkennung von einer Behinderung oder von einer Einschränkung, von einer Hilfsbedürftigkeit, von einer Pflegebedürftigkeit sollte eigentlich auch die entsprechenden Instanzen greifen lassen, so zum Beispiel, dass ein Grad der Behinderung ausgestellt wird vom Versorgungsamt oder ein Pflegegrad eingeschätzt wird vom medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen vorgeschlagen wird und der auch adäquat übernommen wird von den Kassen dann. Das alles ist nicht gegeben. Genau, ich habe noch einen ganz tiefen Einblick, weil ich die Selbsthilfe MECFS inklusive Post-Covid-MECFS Freiburg vor 15 Jahren, 2009, gegründet habe und da auch ganz tiefe Einblicke habe in diese, wie soll ich sagen, ja, leiseste humanitäre Katastrophe, was die Versorgung und die medizinische Versorgung und auch die soziale Versorgung dieser Menschen anbelangt. Es werden in der Regel nicht die adäquaten Pflegegrade zugesprochen. Es werden in der Regel nicht die Erwerbsminderungsrenten, Voll- oder Teilerwerbsminderungsrenten der deutschen Rentenversicherung zugesprochen. Es werden in der Regel nicht die angemessenen Grade der Behinderung vergeben und so weiter. Es werden Kinder immer noch in Obhut genommen vom Jugendamt, weil die Eltern angeblich der Schulpflicht nicht nachkommen, obwohl die Kinder todkrank zu Hause im Bett liegen und wirklich nicht mehr können. Es ist so ein verheerender Missstand auf allen Ebenen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diese Sendung reingehört, aber das haben wir jetzt gerade angesprochen und deswegen will ich das auch doch am Rande zumindest gesagt haben. Der Kurs richtet sich natürlich an Betroffene, die noch aus dem Haus gehen können, die noch die Kraft haben, diesen Weg hin und zurück zu schaffen und noch die Kraft haben, eine Stunde Aufmerksamkeit auf ihren Körper zu richten und sich minimalistisch zu bewegen dabei, mit dem Ziel, auch irgendwo zu intervenieren, therapeutisch, irgendwo auch einen Fuß in die Tür zu kriegen, einen minimalen therapeutischen oder Versorgungsbeitrag zu leisten, weil es keine Therapie, keine Versorgungsangebote gibt, selbst die Uniklinik Freiburg. Und ich habe da Vertreter eine sehr kritische Position, weil ich auch sehr viel mitbekomme, versorgt diese Patienten nicht in der Art und Weise, also im Grunde gar nicht. Es gibt keine Anlaufstelle für, zumindest nicht für Erwachsene, die ME-CFS haben. Und der Kurs ist natürlich so ausgerichtet, dass man jetzt nicht eine Kursgebühr im Voraus bezahlen muss und dann für 10-mal bezahlt hat und dann nur 3-mal kommen kann, weil man ja gar nicht die Kraft hat, die anderen 7 Male es ausfallen lassen muss spontan, weil man gerade eine Zustandsverschlechterung, eine für diese Erkrankung spezifische Zustandsverschlechterung nach einer minimalen Überbelastung hat. Diese Überbelastung kann ja wirklich schon allein durch, bei Schwerstbetroffenen allein durch einmal zu viel Umdrehen im Bett passieren und bei mittelgradig oder leicht Betroffenen kann das einfach nur ein Zusatztermin außer Haus sein, zum Beispiel zu so einem Kurs zu gehen. Also die Leute, ich motiviere die auch, mir bis mittags 13 Uhr Bescheid zu sagen, ob sie kommen können oder nicht. Und dann können sie erst einschätzen, ob sie abends diese Kraft haben, die sie brauchen. Geplant ist auch ein Online-Kurs, ein Online-Format ab 2025, damit auch die davon profitieren können, die eben nicht regelmäßig oder vielleicht auch gar nicht mehr das Haus verlassen können, was bei dieser Erkrankung 25% der Betroffenen ausmacht.
Krasse Zahl.
Wir brauchen auch dringend noch ehrenamtlichen Fahrdienst, der Leute betroffen im Stadtgebiet abholt, weil es für die Betroffenen auch ganz toll ist, zu kommen, sich auszutauschen, an irgendeiner Präsenzveranstaltung teilnehmen zu können, die jetzt nicht nur online ist, weil die sind eh schon die halbe Zeit hausgebunden, und irgendwo rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Und da brauchen wir eigentlich auch dringend noch einen ehrenamtlichen Fahrdienst, der einfach im Stadtgebiet abends gegen 6 die Leute einsammelt und ja, sie um 7:30 am Kurs dann wieder abholt.
Und also wenn ihr das jetzt hört und ein Auto habt und ein bisschen Zeit, wichtiges zu tun. Du hast jetzt auch gerade noch diesen Austausch angesprochen. Das, denke ich, ist auch total cool, dass sich Betroffene treffen können, aber wir sind eigentlich meine Zeit auch rum.
Es gibt Freiplätze en masse, also es wäre auch toll, wenn der Kurs noch sich weiter verbreiten würde und noch mehr Leuten helfen könnte. Ja, es darf sich noch verbreiten. Ich freue mich über weitere Teilnehmende.
Und ihr trefft euch hier auf dem Kreta-Gelände in der Adlerstraße 12 im Bewegungsraum.
Genau, jeden Donnerstagabend, 18.15 Uhr ist Aufbau, wir richten uns ein vegetativ wirksames Plätzchen ein und 6:30 beginnen wir dann. Wir machen auch nicht länger als eine Stunde und im Grunde machen wir nichts anderes, als uns eine Auszeit von diesem neuroimmunen Stress, der den ganzen Tag im System sich breit macht und hochpotenziert zu nehmen. Wir nehmen uns eine Pause von der Erkrankung. In der Hoffnung, dass das, also es reguliert auf jeden Fall das Nervensystem, das ist die Rückmeldung nach jedem Kurs. Wir machen immer so ein kleines Sharing. Es ist eigentlich grunddurchgehend die Rückmeldung, dass das Nervensystem am Ende des Kurses sich neu reguliert hat, neu diese Gegenspieler Sympathikus und Parasympathikus wieder irgendwo ein Stück weit in Einklang gefunden haben. Und im besten Falle, wenn wir das eigentlich ganz oft machen würden und regelmäßig, dann würde es sogar auch das Nervensystem ein Stück weit modulieren und einen therapeutischen Effekt haben. Davon bin ich überzeugt.
Ja,
hey, danke dir.
Also wie gesagt, ich könnte hier Stunden reden, weil ich eben so viele Zugänge habe.
Und es ist mega spannend auch, ja.
Meine Masterarbeit zum Thema geschrieben habe und die ganze Zeit an furchtbaren Fällen dran bin, Familien zum Jugendamt begleite, an runden Tischen mit Ärzten zusammensitze und irgendwie versuche, dieses Medizinsystem wachzurütteln.
Jetzt gerade ganz aktuell wurden wieder Long-Covid-Patienten angeschrieben zur Rekrutierung einer Trainingsstudie bei Long-Covid. Das Schreiben ging am 30. Oktober raus von der Uniklinik Freiburg. Ich nehme an, es ist eine Fortführung oder es ist im Rahmen der großen Epilog-Studie, die schon länger läuft in Baden-Württemberg in allen Uniklinika. Und in MECFS-Patientenreihen herrscht blankes Entsetzen darüber, dass da von Fitness gesprochen wird, dass da dreimal die Woche Ausdauertraining gemacht werden soll, dass da zweimal die Woche Krafttraining gemacht werden soll im Rahmen dieser achtwöchigen Studie. Wir sind entsetzt darüber, dass hier eventuell potenziell MECFS-Betroffene, die ja auch durch Long-Covid oder durch Covid-MECFS haben, das ist ja eine ganz häufige und auch eigentlich die schwerste Form von Long-Covid, dass diese Patienten nicht gewarnt werden, dass die da ins offene Messer laufen gelassen werden durch so eine Trainingstherapie-Studienausschreibung seitens Uni. Wir können das eigentlich alle gar nicht fassen. Es ist ein Riesenaufschrei durch die Patientenschaft gegangen in Freiburg und Umgebung, das kann ich sagen. Ich bin ja da am Ball in verschiedensten Gruppen. Also ich sehe das mehr als kritisch, was da passieren kann. Von Forschungsgeldern gefördert auf staatlicher, also ja, politischer, landespolitischer, medizinischer Ebene. Das grenzt an Körperverletzungen. Wenn da wirklich MECFS-Betroffene darunter sind, die das selber noch nicht wissen, dass sie MECFS zum Beispiel haben, die selbst noch nicht aufgeklärt sind über dieses wichtigste Kardinalsymptom der Erkrankung, nämlich systemische Belastungsintoleranz. Wenn die an einer Trainingsstudie teilnehmen, dann verschlechtert sich ihr Zustand nicht nur temporär, sondern im schlimmsten Fall auch dauerhaft. Wir verzeichnen auch Suizide aufgrund von Fehlbehandlungen seitens Kliniken und Ärzten, Reha-Kliniken und Ärzten und anderen Therapeuten. Bin ich sozusagen Zeitzeugin, bin auch immer noch entsetzt, dass dass noch keine politisch motivierte große Aufklärungskampagne in Deutschland hinsichtlich MECFS und vor allen Dingen auch hinsichtlich dieses wichtigsten zu berücksichtigenden Symptoms systemische Belastungsintoleranz stattgefunden hat. Das müsste eigentlich jeder Arzt, jeder Therapeut über dieses Krankheitsbild und auch dieses wichtigste Symptom Bescheid wissen, weil eben diese Gefahr, dieses Risiko der Fehlbehandlung so groß ist und so verheerende Wirkungen hat. Und ja, man könnte es auch Körperverletzung nennen, was passieren kann. Ich möchte das niemandem unterstellen. Schlussendlich ist jeder Patient natürlich selbstverantwortlich für seine Gesundheit und was er für Therapien in Anspruch nimmt und was für therapeutische Empfehlungen. Aber es passiert einfach sehr oft durch diese Unaufgeklärtheit, auch in der ganzen Zivilbevölkerung, dass Betroffene nicht wissen, dass sie MECFS haben, zum Arzt gehen, die Symptome schildern, falsch diagnostiziert werden, der Arzt MECFS belächelt oder, wenn er es kennt, völlig falsche Annahmen über die Inhalte dieses Krankheitsbilds hat und dann es zu Aktivierungs- und Kräftigungs- und sonstigen Maßnahmen kommt, die alle in Körperverletzung münden können.
Querfunk Info. Querfunk Info am Donnerstag, den 14.11. Das war ein Beitrag vom Freien Radio Dreieckland aus Freiburg zu den Symptomen von Long- und Post-Covid und was man dagegen tun kann. Wir machen weiter mit einem Beitrag vom Freien Radio Coax aus Halle. In den USA ist nicht nur ein neuer Präsident gewählt worden, sondern gleichzeitig gab es auch verschiedene Referenden zum Abtreibungsrecht. Was dahinter steckt, hört ihr jetzt.
In den USA wurde in 10 Bundesstaaten, wie ich gerade gesagt habe, mit den Präsidentschaftswahlen auch über das ab in 10 Bundesstaaten, wie ich gerade gesagt habe, mit den Präsidentschaftswahlen auch über das Abtreibungsrecht abgestimmt. Was war denn überhaupt Anlass, um diese Abtreibungsgesetze in Referenden abstimmen zu lassen? Kann man das als Versuch interpretieren, der amtierenden demokratischen Regierung die Rechte von Frauen, Lesben, Inter, Nonbinären, Transpersonen und Allies zu schützen? Oder war diese Volksabstimmung schon längerfristig geplant?
Ja, das ist in den USA ein bisschen kompliziert, weil es ja in den USA immer so eine relativ starke Trennung zwischen dem Federal Level, also zwischen dem nationalstaatlichen, zwischen der nationalstaatlichen Ebene gibt und dann den Bundesstaaten, die in den USA jetzt im Vergleich zu Deutschland deutlich autonomer sind. Also da liegen deutlich mehr Rechte und auch sozusagen gesetzliche Rechte bei den Staaten. Und zu diesen Referenden kam es jetzt, weil das waren jetzt auch nicht die ersten tatsächlich in den letzten 2 Jahren, weil es sozusagen in den Abtreibungsgesetzen in den USA so ist, dass es sehr lange, seit 1973, ein nationales Recht auf Abtreibung gab. Und das wurde durch das Supreme Court, also durch das oberste Gericht in den USA 1973 festgeschrieben und galt dann für ungefähr 50 Jahre. Gab es tatsächlich also ein viel liberaleres Abtreibungsrecht auch als in Deutschland, wo die Frauen in den USA das Recht hatten abzutreiben. Und dann kam es zur ersten Präsidentschaft Donald Trumps, in der sozusagen er schon eng verbunden war, auch mit radikalen, evangelikalen, religiösen Gruppen, die sehr stark Abtreibung zu einem Thema gemacht haben, überhaupt auf einer nationalen Ebene. Und die sozusagen über Donald Trump es geschafft haben, dieses Supreme Court zum Teil neu zu besetzen. Da wurden zwei ultrakonservative Richter ernannt, die dann 2022, also jetzt vor 2 Jahren, eine neue Entscheidung gefällt haben. Die läuft unter dem Titel Dobbs, wo sie neu entschieden haben, dass es dieses Recht auf Abtreibung nicht mehr gibt auf der nationalstaatlichen Ebene, sondern dieses, das sozusagen als Rechtsbereich an die Staaten übergeht, an die Bundesstaaten. Und daraufhin haben in den USA 18 Bundesstaaten Abtreibungsverbote erlassen, die mehr oder weniger strikt sind. Manche sogar tatsächlich so strikt, dass selbst nach Fällen von Vergewaltigung und Inzest nicht mehr abgetrieben werden kann. Und daraufhin gab es sozusagen dann wieder als Antwort jetzt eine Reihe von Referenden, schon seit den, also im Grunde in den letzten 2 Jahren immer wieder bei Wahlen, in denen dann auf der bundesstaatlichen Ebene praktisch über Referenden verschiedene Initiativen, zum Teil sozusagen von den Demokraten initiiert, zum Teil auch von zivilgesellschaftlichen Gruppen, versucht haben, das Recht auf Abtreibung halt auf Bundesstaatebene wieder festzuschreiben. Und von denen sind tatsächlich extrem viele erfolgreich. Also bisher waren eigentlich alle dieser Referenden erfolgreich und auch von den 10 Staaten, die jetzt abgestimmt haben, haben 8 für entweder dafür sozusagen gewählt, dem Recht auf Abtreibung Verfassungsrang in den Bundesstaaten zu geben oder sogar das Recht auf Abtreibung erweitert. Nur in 2 Bundesstaaten sind diese Referenden jetzt gerade gescheitert.
Ich wollte schon fragen, wie denn diese Abstimmungen überhaupt ausgegangen sind. Jetzt hast du es schon gesagt, überraschend. Kannst du dir das erklären? Wäre jetzt gleich meine spontane Frage, wie sich da dieser Unterschied, wie das zustande kommen kann, dass jetzt ja doch die große Mehrheit für Donald Trump als Präsidenten, zukünftigen Präsidenten gestimmt hat quasi, aber diese Referenden dann so progressiv quasi schon ausgegangen sind.
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Man kann in nationalweiten Umfragen in den USA sehen, dass 85% der Menschen für Abtreibung sind oder für ein Recht auf Abtreibung sind. Also das heißt, dass da eigentlich das politisch ziemlich klar ist, weshalb die Demokraten das ja auch zu so einem großen Thema im Wahlkampf gemacht haben. Also die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris hat ja tatsächlich das Recht auf Abtreibung und das Recht von Frauen über ihren eigenen Körper zu bestimmen zu einem der ganz zentralen Wahlthemen gemacht, was total ungewöhnlich ist, eigentlich sozusagen sowohl in den USA als auch in allen möglichen anderen Staaten wird in Wahlkämpfen total selten über Abtreibung gesprochen, weil das eigentlich als so kontroverses Thema gilt. Da zeigt sich jetzt eigentlich eher, das Thema ist gar nicht so kontrovers. Die Leute sind ziemlich klar dafür. Was man aber sieht in Staaten, die jetzt gerade zum Beispiel Referenden verabschiedet haben, so wie Arizona ein Referendum verabschiedet hat, das den Zugang zu Abtreibungen ausweitet und gleichzeitig für Trump gestimmt haben, ist das offensichtlich tatsächlich Trump im Wahlkampf es geschafft hat, Leute davon zu überzeugen, dass er gar nicht unbedingt gegen Abtreibung ist, sondern nur will, dass es auf der staatlichen Ebene entschieden wird. Und das ist, versteht man vielleicht von hier aus manchmal nicht so gut, weil man sich so denkt, okay, doch, er hat doch aber diese Richter in Kraft, also diese Richter appointed heißt es, also diese Richter in Supreme Court geschickt, die am Ende diese Entscheidung getroffen haben, dass das Recht erstmal auf nationaler Ebene abgezogen wurde. Das läuft aber zusammen mit so einer Bewegung in den USA, so ein bisschen gegen Staatlichkeit insgesamt, und die immer möchte, dass möglichst viel auf der regionalen Ebene entschieden wird. Und da in diesem Kontext sozusagen war das Argument von Trump zu sagen, nein, nein, ich habe doch Abtreibung gar nicht abgeschafft, ich habe ja kein nationales Abtreibungsverbot ausgesprochen. Ich habe ja nur dafür gesorgt, dass es wieder auf der bundesstaatlichen Ebene entschieden wird. Hat offensichtlich dann doch viele Menschen überzeugt davon, dass er gar nicht so krass gegen Abtreibungen ist.
Und ein bisschen hast du es jetzt vorher schon angesprochen, aber nochmal konkret die Frage, welchen Einfluss haben denn diese Entscheidungen der Referenten tatsächlich auf die Verfassung bzw. Gesetzgebung?
Das ist unterschiedlich, weil da unterschiedliche Sachen entschieden wurden. Also es gibt zwei Staaten, in denen wurde einfach praktisch wurde einfach die Gesetzgebung dahingehend verändert, zu sagen, bis wie viele Wochen Abtreibung legal ist. Und das sind jetzt, in einem Fall ist es, wurde es sozusagen in Florida, wurde es leider weiterhin auf 6 Wochen festgesetzt, in Nebraska aber auf 12 Wochen und in Arizona auf 20 oder ich glaube 22 Wochen, also sozusagen fast bis zur Lebensfähigkeit des Fötus. In anderen Staaten ist es so, das waren vor allem demokratische Staaten, auch im Nordosten, die haben darüber abgestimmt, ob Abtreibung Verfassungsrang in den Bundesstaaten haben soll. Das ist nochmal eine bisschen andere Abstimmung. Da war Abtreibung auch vorher schon legal, aber da geht es darum, praktisch das Recht auf Abtreibung noch stärker in der Verfassung zu verankern, um es praktisch vor Angriffen zu schützen. Und da ist jetzt der weitere Vorgang ein bisschen komplizierter, weil da sozusagen geht es jetzt um weitere Litigation, nennt sich das. Also das muss jetzt praktisch dann aus dem Referendum, wo es jetzt Verfassungsrang hat, in die Gerichtsbarkeit runter ausbuchstabiert werden sozusagen. Das heißt, da ist ja, also sozusagen wird der Prozess jetzt noch ein bisschen länger laufen und noch ein bisschen komplizierter sein.
Was bedeutet es denn juristisch, wenn das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in die Verfassung der Bundesstaaten aufgenommen wird? Also ist damit die Möglichkeit auf eine Abtreibung für Flinter in diesen Staaten dann gesichert?
Ja, das ist also genau, auf bundesstaatlicher Ebene ist sie dann erstmal gesichert und vor allem dagegen abgesichert, dass zukünftige republikanische Regierungen zum Beispiel oder zukünftige andere Mehrheiten das Recht so einfach angreifen könnten, weil ja einfach Dinge, die Verfassungsrang haben, schwerer wieder zu ändern sind. Die spannende Frage ist jetzt sozusagen, was passieren würde, wenn die aktuelle Trump-Regierung doch sich entscheidet, auf der nationalen Ebene zu handeln und ein nationales Abtreibungsverbot einzuführen. Das gilt als sehr unwahrscheinlich, eben weil es so unpopulär ist. Könnten sie jetzt aber natürlich versuchen, insbesondere aktuell ist ja die Präsidentschaftswahl entschieden. Im Senat ist auch klar, also der ersten Kammer sozusagen des amerikanischen Parlaments ist auch klar, dass die Republikaner die Wahl gewinnen. Aktuell ist noch die Frage, ob sie auch in der zweiten Kammer im Repräsentantenhaus, ob die Republikaner dort auch eine Mehrheit bekommen. Sollten sie in allen diesen drei, in beiden parlamentarischen Kammern und die Präsidentschaft bekommen, dann haben sie natürlich viel, viel größere Möglichkeiten auf nationalstaatlicher Ebene insgesamt Gesetze zu erlassen, und das Geld würde natürlich auch für ein Abtreibungsverbot gelten. Genau, es ist so ein bisschen wegen der Unpopularität sozusagen davon so ein bisschen fraglich, ob sie das wirklich machen würden. Aber würden sie es machen, dann wäre halt so ein bisschen, dann würde tatsächlich die nationale Gesetzgebung auch die staatliche Gesetzgebung schlagen, in Anführungsstrichen. Und dann könnte tatsächlich auch ein bundesweites Abtreibungsverbot gelten. Es gibt jetzt sozusagen noch so ein paar andere Möglichkeiten, die passieren können. Vielleicht erzähle ich das einfach noch mal ein bisschen, weil das jetzt eigentlich noch, glaube ich, interessanter ist als die ganz spröde Gesetzgebung in Anführungsstrichen. Mhm. Es ist so, dass seit es diese Dobbs Decision gab, also seit vor 2 Jahren der oberste Gerichtshof praktisch das nationale Recht auf Abtreibung aufgehoben hat. Danach sind ja eine Reihe von staatlichen Abtreibungsverboten in Kraft getreten, vor allem im Südosten der USA und dann nochmal im Norden der USA in einer ganzen Reihe von Staaten. Und das sind Staaten, wo es jetzt tatsächlich einfach komplette Abtreibungsverbote, Bundesstaaten, in denen es jetzt einfach komplette Abtreibungsverbote gibt. Und da sozusagen hat jetzt dann der nationale Präsident Joe Biden hatte gar nicht mehr die Mehrheiten im Parlament, um daran irgendwas zu ändern oder auch um sozusagen nationale Gesetzgebung zu ändern. Was sie aber gemacht haben, ist, dass sie über die Food and Drug Administration heißt es, also über sozusagen die Behörde, die Medikamente reguliert, dass sie viel einfacher gemacht haben, an Abtreibungspillen zu kommen. Also an sozusagen Mifepristone heißt das Medikament, was bei frühen Abtreibungen frühen Medikamentenabtreibungen benutzt wird. Und daraufhin ist es so gewesen, dass jetzt tatsächlich die Anzahl der Abtreibungen sogar gestiegen ist in den Staaten, weil das Medikamente sind, die man sogar bestellen kann. Also dann ist es so, dass sogar Frauen in der frühen Schwangerschaftsphase, also bis zu 10 Wochen Maximum, eigentlich besser früher, die können praktisch über Telemedicine oder über sozusagen Bestellmedizin diese Abtreibungspillen bestellen und darüber tatsächlich noch abtreiben. Und die Frage ist jetzt halt, das sind Sachen, die hat jetzt praktisch die letzte Bundesregierung in den USA noch viel einfacher gemacht, also sozusagen den Zugang zu den Medikamenten vereinfacht, eingeführt, dass man die halt bestellen kann und nicht mehr als Person irgendwo abholen muss in der Apotheke. Und das hat den Zugang zur Abtreibung auch in diesen Staaten, die jetzt eigentlich Abtreibungsverbote haben, halt immer noch möglich gemacht in der frühen Phase der Schwangerschaft. Und die Frage ist jetzt halt, ob eine Trump-Regierung diese ganzen Regulierungen wieder zurücknehmen wird, also wieder einführen wird zum Beispiel, dass man diese Medikamente persönlich abholen muss. Das wäre natürlich nicht mehr möglich. Die insgesamt vielleicht sogar versuchen, die Zulassung dieser Medikamente zurückzunehmen, da sozusagen den Zugang wieder einzuschränken. Und das ist jetzt, das muss man tatsächlich jetzt abwarten, was sie da unternehmen werden.
Gut, dann hast du damit schon einige Fragen beantwortet, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe. Kein Problem. Was es für Flinter, also für Menschen, die schwanger werden können, bedeutet, wenn sie in Staaten leben, wo die Abtreibung dann tatsächlich gesetzlich verboten ist. Aber vielleicht kannst du noch mal davon erzählen, ja, was noch so Schlupfwinkel vielleicht sind, irgendwie Möglichkeiten, und ob es auch zivilgesellschaftlichen oder anderen außerparlamentarischen Protest gibt, irgendwelche Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass weiterhin Abtreibungen durchgeführt werden können.
Ja, genau. Also die Schlupflöcher, genau, eine habe ich jetzt gerade schon erzählt mit den Abtreibungstabletten, wo man so ein bisschen sehen muss, wie sich das entwickelt. Eine andere Sache ist natürlich, dass Menschen außerhalb, also sozusagen in Bundesstaaten fahren, in denen Abtreibung noch legal ist, um da Abtreibung vornehmen zu lassen. Da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedlichen Leuten. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, was für Arbeitsbedingungen Leute haben. In den USA gibt es oft sehr, sehr viel weniger Urlaubstage als in Deutschland, also als wir das hier so gewöhnt sind. Das heißt, im Zweifelsfall überhaupt einen Urlaubstag zu kriegen, um dann in irgendeinen anderen Staat zu fahren und eine Abtreibung vorzunehmen, ist unter Umständen gar nicht so einfach und hängt krass von den Arbeitsbedingungen der Leute ab und natürlich auch von dem Geld, was sie haben, um überhaupt diese Reise unternehmen zu können und dann auch eine Abtreibung bezahlen zu können. Weil das ist, muss man ja auch bedenken, in den USA sind viel weniger Menschen in der staatlichen Krankenversicherung. Plus es gibt sozusagen, das heißt Hyde Amendment, ein weiteres sozusagen legales Problem dabei, dass eigentlich die staatliche Gesundheitsversorgung Abtreibungen nicht bezahlen kann. Und das heißt, das sind Probleme und die werden natürlich, je größer der Bereich, vor allem das ein bisschen der Hotspot ist, ein bisschen wirklich der Südosten der USA, je mehr Staaten nebeneinander und sozusagen in einer Kette da Abtreibungen verbieten, desto weiter werden natürlich für die, die ganz sozusagen am Rand davon wohnen, die Wege, um überhaupt noch Abtreibungen vornehmen zu können. Also das muss man sich echt so vorstellen, dass jemand aus Florida zum Beispiel jetzt, wo es jetzt gerade einen 6-Week-Abortion-Ban gibt, also ein Abtreibungsverbot nach 6 Wochen der Schwangerschaft, wo ja viele Frauen noch nicht mehr wissen, dass sie überhaupt schwanger sind, dass jemand aus Florida einfach gerade richtig weit fahren muss, viele, viele Stunden, um überhaupt zu einer Abtreibungsklinik gelangen zu können. Und genau, Möglichkeiten sozusagen, oder die es gibt und auch aktivistische Initiativen, die es gibt, die machen verschiedene Sachen. Es gibt welche, die tatsächlich Spenden sammeln und solche Funds nennen, die das haben, also im Grunde wie so Fördertöpfe, mit denen sie Frauen unterstützen, diese Reisen machen zu können, um überhaupt Abtreibungen vorzunehmen. Ich glaube, was nochmal spannend wird, ist auch, und das gibt es zum Teil auch schon, zivilgesellschaftliche Initiativen, die diese Abtreibungspillen verschicken an Frauen, die sonst vielleicht keine bekommen. Es gibt auch auch Initiativen, und das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Eine, die heißt zum Beispiel Accountable Tech, die sich an Google wendet und versucht, Google davon zu überzeugen, rund um Abtreibungskliniken in Staaten, vor allem die an diese Red Belt, also die an sozusagen diese Staaten mit Abtreibungsverbot grenzen, die versuchen sie zu überzeugen, dass das Tracking des Telefons rund um diese Abtreibungskliniken auszuschalten, damit sozusagen im Zweifelsfall für Staatsanwälte aus diesen Staaten mit Abtreibungsverbot auch keine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen über das Telefon der Frauen, dass sie woanders in der Abtreibungsklinik waren. Weil das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr und davon gibt es meines Wissens aktuell noch keinen Fall, aber die Gefahr, die viele Leute sehen, dass wenn Frauen in andere Staaten fahren, um dort Abtreibungen vorzunehmen, sie sozusagen aus ihren Heimatstaaten gerichtlich trotzdem verfolgt werden könnten, dass sie dieses Abtreibungsverbot umgangen haben. Und dass da halt sozusagen Unternehmen wie Google, die halt die ganze Zeit die Geodaten von allen Leuten tracken, halt im Zweifel zwei wichtige Beweise dafür liefern könnten, diese Frauen zu verurteilen. Und da sozusagen gibt es auch Initiativen gegen, die versuchen auch bei den Konzernen zu erreichen, dass die sozusagen ihren Teil dazu tun, im Grunde um die Leben der Frauen zu schützen.
Ja, vielen Dank schon mal für diese detaillierten Informationen dazu auch. Eine letzte Frage würde ich dir noch stellen. Wir hatten am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen, dass diese Referenten, dass es ein kontroverses Thema erachtet wurde und es deswegen ja auch diese Referenten mehr oder weniger gegeben hat und da so ein bisschen gezappelt wurde davor, wie diese wohl ausfallen werden und nun aber doch in weiten Teilen relativ progressiv, also für die Abtreibungsrechte gestimmt worden ist. Und nun hast du schon so eine grobe Einschätzung vorhin gegeben oder so Mutmaßungen vielleicht getroffen, was die neue Trump-Regierung angeht. Kannst du da nochmal abschließend sagen, was so deine Befürchtung vielleicht ist oder Möglichkeiten sind, wie Trump dieses Thema so aus seiner christlich-fundamentalistischen, auch wenn er wahrscheinlich die Bibel selten aufschlägt, aber Perspektive, das nochmal auf die Agenda setzen wird, das Thema Abtreibung?
Ja, das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen gesagt. Ich glaube, auf so einer ganz konkreten Ebene ist es ein bisschen unklar und muss man es ein bisschen abwarten. Es gibt Leute, es gibt vor allem sozusagen konservative Wählergruppen von Donald Trump. Meine persönliche Einschätzung ist, dass ehrlich gesagt Donald Trump das Thema jetzt gar nicht so krass wichtig ist, aber dass er gerade in der ersten Wahl einfach vor allem mit einem Wählerblock von evangelikal oder radikal evangelikalen und extrem konservativen WählerInnen gewonnen hat, denen er das so ein bisschen geben musste als Thema oder schenken musste praktisch die erste Zurücknahme überhaupt von Roe vs. Wade. Dass er selbst da sozusagen, also er selbst hat sich halt wirklich extrem unterschiedlich geäußert. Er hat sich zum Teil für ein Abtreibungsverbot ausgesprochen. Er hat zum Teil gesagt, dass er ein Abtreibungsverbot bei 12 Wochen gut finden würde, was ja, muss man auch mal ehrlicherweise sagen, der deutschen aktuellen Gesetzgebung entspricht. Er hat zum Teil aber auch gesagt, es soll einfach insgesamt bei den States bleiben. Das, was ich für am wahrscheinlichsten halte, ist tatsächlich, dass sie über die Food and Drug Administration versuchen werden, zu verhindern, dass halt dieses Mifepristone, also dieses Medikament, weiter verschickt werden kann. Ich will aber noch einmal sozusagen neben dieser materiellen Bedeutung oder der ganz konkreten Bedeutung auch nochmal auf so eine symbolische Bedeutung der Wahl jetzt eingehen von Trump, weil man sehen muss, dass einfach ganz vor allem junge, viele, viele junge Frauen, aber auch ältere Frauen auf der progressiven Seite des Spektrums extreme Hoffnung in die Wahl von Kamala Harris gesetzt haben. Und bei denen jetzt einfach gerade die Message ankommt, dass gut die Hälfte der Amerikaner lieber einen Vergewaltiger und jemanden, der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt ist, ins Weiße Haus wählen möchte, als eine Frau. Und das führt einfach total großer Enttäuschung und zum Teil auch Entmutigung und bei anderen auch zu Wut. Und wie sich das, glaube ich, genau niederschlägt in der sozialen Bewegung möglicherweise, vielleicht wieder Protesten. Nach den letzten Trump-Wahlen gab es ja eine super große Welle plötzlich an Frauen und People of Color, die sich entschieden haben, für Ämter zu kandidieren, auf lokaler Ebene oder auf State-Ebene. Das heißt sozusagen, da kann auch sozusagen so eine Wahl jetzt und hoffentlich, also die Hoffnung muss natürlich sein, dass es jetzt nicht in totale Depression und Entmutigung umschlägt, sondern dass es tatsächlich eher zu so einer Welle von Widerstand führt und vielleicht auch dazu, dass Frauen sich noch stärker selbst auch in politischen Ämtern und insgesamt stärker in Politik einbringen und dann halt wirklich vielleicht auch auf der lokalen State-Ebene und vielleicht irgendwann auch wieder auf der nationalen Ebene denen dann doch was entgegensetzen können.
Querfunk Info. Querfunk-Info vom Donnerstag, den 14.11. Das war ein Beitrag von Radio Korax aus Halle zu den Referenden, um das Abtreibungsrecht in diversen Bundesstaaten der USA zeitgleich zur Präsidentenwahl. Zum Abschluss der Sendung gibt es noch eine kleine Geschichte der Hausbesetzungen und das Ganze in Zagreb.
Es war also eine feministische Gruppe?
Yes. In the 80s there was a, well, yeah, feminist group. And then,
ja, in den 80er Jahren gab es eine feministische Gruppe und dann, ich glaube, ungefähr 89 besetzten sie den Ort, um ein autonomes Frauenhaus zu betreiben. Ein Frauenhaus für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Und dieser Ort existiert immer noch, nach 35 Jahren. Also, ich meine, sie betreiben es immer noch. Aber das war die erste Hausbesetzung, sehr entschieden, wie eine politische Hausbesetzung. Ich meine, es gab Hausbesetzungen, es gab immer Hausbesetzungen, um zu leben, aber nie organisiert und nicht politisch. Sie waren zu dieser Zeit wirklich aktiv, wegen eines sehr spezifischen Problems. Und sie brauchten einen Ort. Und es gab keine institutionelle Lösung für dieses Problem. Es gab zum Beispiel kein sicheres Haus. Und ich denke, dass dies der Grund dafür war, dass es einen tatsächlichen Bedarf gab und sie beschlossen, es zu tun. Und sie waren wirklich aktiv. Aber für mich ist es auch interessant, dass später diese Gruppe, ein großer Teil dieser feministischen Gruppe, ein Teil der Antikriegskampagne wurde. Und sie gründeten ein Zentrum für Frauen, Kriegsopfer oder Opfer des Krieges. Und sie hatten viel mit vergewaltigten Frauen während des Krieges zu tun.
Or victims of war, and they were dealing a lot with like raped women during the wartime. But interesting.
Das ist also während dem Zerfall Jugoslawiens.
Ja.
Okay.
Ja, also 91, ja, nein, aber es ist wie 89. Sie machen diese Hausbesetzung, autonome Frauenhäuser wie 91. Sie sind Teil einer größeren Sache, einer Antikriegskampagne. Aber die meisten Aktivitäten in dieser Zeit, vor allem wie all dieses Antikriegszeug, wurde von Frauen geführt. Sie waren an der Spitze von vielen dieser Aktivitäten. Ich meine, ich sehe verschiedene Gründe dafür. Und dann gab es in den 90er Jahren verschiedene Versuche, mehr oder weniger erfolgreiche Hausbesetzung und die Einrichtung autonomer Orte.
Welche Leute haben sich also entschieden, sich zu organisieren, um etwas zu tun und warum?
Nun ja, für mich ist es immer aus der Not heraus, weißt du. Aber ja, ich meine, wie bei allgemeinen Hausbesetzungen. Dann wie 94 gab es einen Versuch der Hausbesetzung neben dem zentralen Busbahnhof. Es war eine Bowlingbahn, aber nicht nur das, sondern es war wie ein Teil des Industriekomplexes und es war verlassen. Das dauerte eine Woche, aber es hatte eine starke soziale sowie politische Auswirkung, weil es eine Menge Gerede darüber gab, eine Menge Aktionen, die daraus entstanden. Und dann wurden verschiedene Gruppen gebildet, die dann in verschiedene Richtungen gingen und versuchten, andere Räume in der Stadt zu schaffen. In den 90er Jahren gab es dann zwei oder drei Versuche von Hausbesetzungen, von denen einige länger oder kürzer dauerten. Aber vieles davon war sehr punkig und chaotisch. Und in gewisser Weise war es selbstzerstörerisch, weil es zerstört wurde. Es brach einfach innerlich zusammen. Und der erste Ort, der am längsten bestand, war die Rizi Klaunika. Und das war vor 13, 14 Jahren.
But I mean, yeah, and then for the first place which lasted for the longest time was Rizi Klaunica, and that was 13, 14 years ago.
Aber die, die nur von kurzer Dauer waren, war das hauptsächlich so, dass sie sich selbst aufgelöst haben, oder gab es auch staatliche Repressionen, um sie zu vertreiben?
First one, Kuglana was evicted like after a week, and basically cops and owners showed up with the bulldozers like in the morning and like started demolishing walls without warning.
Zuerst wurde Kuglana nach einer Woche geräumt und die Polizei und die Eigentümer tauchten morgens mit den Bulldozern auf und fingen ohne Vorwarnung an, die Wände einzureißen, während die Leute drinnen schliefen. Sie rissen Löcher in die Wände. Nicht das ganze Haus, aber sie rissen einfach Löcher in die Wände, sodass es unbenutzbar wurde und es schneite tatsächlich. Es war Oktober. Das war wirklich früher Schnee und es war wirklich kalt. Aber das andere Haus hielt vielleicht ein Jahr oder so. Aber das hat sich irgendwie selbst zerstört. Aber dann gab es 1999, glaube ich, oder Anfang 2000, die Kiseljak, und die war besetzt, naja, mehr wie eine Hippie-Crew, keine Hippies, aber wie, du weißt schon, im Hippie-Stil, punkig, irgendwas dazwischen, aber das hielt eine Zeit lang an. Ich meine, es war interessant, weil sie in Konflikt mit der örtlichen, sowas wie die Mafia gerieten, also mit Kleinkriminellen, weil es einfach so in der Nachbarschaft war. Aber das hat ein paar Jahre gedauert und eine Zeit lang gab es einen Infoshop. Dann hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann war es mehr so ein Gig-Lokal. Aber dann ist es doch einfach in sich selbst zusammengebrochen. Das Interessante an diesem Gebäude ist, dass es das erste Filmstudio in Zagreb war. Ein Gebäude aus den 20er Jahren. Es war ein wunderschönes Gebäude mit einem schönen Park drumherum. Ein wirklich schöner Ort. Ja, dann wurde auch das Medica besetzt. Das gab es eine Zeit lang, aber dann wurde es mehr zu einem NGO-Platz, zu einem Club. Und dann war da noch Postaja, was interessant ist, weil es ziemlich international ist, was neu für Zagreb ist. Ich meine, es wurde vor 5, 6 Jahren besetzt und eine Zeit lang lebten dort hauptsächlich internationale Leute, nur wenige aus Zagreb.
It's fairly international, which is new for Zagreb. I mean, like it was quoted like 5, 6 years ago and for a while it was mostly internationals like living there, like few locals and then.
Wie ist das passiert?
Because of COVID. Because a lot of people were stuck here during the lockdown. And they needed a place to stay, and then people from the squatting scene said like, okay, there is this new place that we just squatted.
Wegen Covid, weil viele Leute während der Abriegelung hier festsaßen und einen Platz zum Bleiben brauchten. Und dann sagten Leute aus der Hausbesitzerszene, okay, es gibt diesen neuen Platz, den wir gerade besetzt haben, und wir sind dabei, ihn umzubauen und dann zu nutzen. Und das hat diesem Ort Leben eingehaucht. Und dann gab es letztes Jahr den Versuch einer illegalen Räumung, weil die Bahn den Ort besitzt. Und sie haben tatsächlich eine Sicherheitsfirma angeheuert. Irgendeine Sicherheitsfirma, um sie illegal zu räumen. Aber dann stellte sich heraus, dass es eine illegale Räumung war. Und als die Polizei kam, sagten sie, oh, okay, wir können hier nichts machen. Die Hälfte der Sicherheitsleute ist geflohen, weil sie gemerkt haben, oh, da sind Polizisten. Und die BesetzerInnen haben es geschafft, die Sicherheitsleute am Ende rauszuschmeißen. Bis zu diesem Moment war es ein sehr ruhiges besetztes Haus mit einigen öffentlichen Veranstaltungen. Aber nicht so sehr, weil sie es unauffällig halten wollten. Und dann, nach dem Räumungsversuch, haben sie es komplett öffentlich gemacht. Weil ja, es war ja auch eine Hilfe. Es hilft ihnen zu überleben.
Eviction attempt, they make it like completely public. Because, yeah, you know, it was also help, it helps them to survive.
Gibt es viel Unterstützung für die besetzten Häuser? Haben die Menschen generell und in der Nachbarschaft das Gefühl, dass sie nicht geräumt werden sollten?
Sie haben ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft, denn natürlich war es vorher nur ein leerer Ort, wo Junkies und wo zwielichtige Leute sich aufhielten. Es war laut und unordentlich und alles und wie jetzt.
Und jetzt ist es immer noch laut und chaotisch.
Ja, aber nicht so sehr, weißt du, nicht auf diese Art und Weise. Sie haben die Kommunikation mit der Nachbarschaft hergestellt, also die Nachbarschaft ist unterstützend, so wie ich es verstehe.
Aber wie ist die Rechtslage? Wann könnte die Eisenbahngesellschaft sie vertreiben?
There are two things in law, and one is saying that if you are in the possession of a building, that gives you a legal status of a person in the possession of a building. And if an owner does not do any action within 30 days, then police will not evict you automatically. But you have to start the court.
Es gibt zwei Dinge im Gesetz. Und das eine besagt, dass man, wenn man im Besitz eines Gebäudes ist, den rechtlichen Status einer Person hat, die im Besitz eines Gebäudes ist. Und wenn der Eigentümer innerhalb von 30 Tagen nichts unternimmt, dann wird die Polizei sie nicht automatisch räumen, sondern sie müssen als Eigentümer und als rechtmäßiger Eigentümer ein Gerichtsverfahren einleiten und den HausbesitzerInnen eine Räumungsaufforderung zukommen lassen. Und sie sollten innerhalb von, ich bin mir nicht sicher, ist es 1 Monat oder 2 Monate oder so, und vor allem, wenn du dort wohnst und dann, wenn du nichts tust und nicht rausgehst, dann hat die Polizei das Recht, dich gewaltsam zu räumen. Und das ist die Sache. Aber natürlich dauern Gerichtsverfahren sehr lange und ich denke, dass die Bahn keine Rechtsgrundlage hatte, um sie zu vertreiben, weil ich mir nicht sicher bin, ob das Land oder die Gebäude zu 100% in ihrem Besitz sind. Und normalerweise ist es so etwas, normalerweise sind das Dinge, die jemanden davon abhalten, ein Gerichtsverfahren anzustrengen oder eine klare Vorstellung davon zu haben, was und wie sie es tun wollen. Vor allem, wenn sie nicht sofort das Bedürfnis haben, das Gebäude abzureißen und etwas anderes zu bauen. Oder, naja, es ist ihnen egal, aber es gibt viele leere Flächen und viele ungelöste Fragen zu Eigentumsverhältnissen und so weiter, sodass es viel Platz für Hausbesetzungen gibt. Ich meine, ich schätze, es kommt darauf an, weil manche Leute hier etwas besetzen und dann innerhalb eines Tages geräumt werden, weil der Besitzer jemand mit Beziehungen ist oder sogar ein Anwalt der Besitzer ist oder jemanden vertritt und dann tauchen ein paar Schläge auf, wie ein paar Mafia-Typen. Und dann ist es eine schnelle Räumung, weil man vielleicht mit der Polizei zu tun haben will, aber nicht mit diesem Typen. Also ja, manchmal haben wir uns einen Ort angesehen und darüber nachgedacht, ihn zu besetzen. Und dann haben wir herumgefragt, wie es um diesen Ort bestellt ist. Und dann hat uns jemand gesagt, nein, 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 das ist dieser Anwaltstyp. Weißt du, der behält das für dieses oder jenes und dann war das durchkreuzt. Es hängt davon ab. Ich meine, es ist immer so. Ich meine, der Staat ist gewalttätig, aber dann gibt es eine andere Art von Gewalt. Aber ja, ich würde sagen, dass Hausbesetzungen hier ziemlich einfach sind, immer noch.
It depends, you know, like, I mean, like, it's always, how to say, I mean, state is violent, but then there is another type of violence as well. But yeah, I mean, like, I would say, like, that squatting is fairly easy here, still.
Aber trotzdem habt ihr nur zwei öffentliche Hausbesetzungen.
Keine Menschen.
Keine Menschen. Wo sind sie denn hin?
Where did they go?
To Germany. To Ireland. To Denmark.
Nach Deutschland, nach Irland, nach Dänemark, Schweden, Norwegen. Ich meine, eine Sache, die hier passiert ist, über Jahre hinweg natürlich, aber dann, seit Kroatien in der EU ist, 400.000 Menschen haben das Land verlassen. Etwa 10% der Bevölkerung. Ja, und auch Leute aus der Szene gehen weg, weil es dort einfacher ist zu leben. Und es gibt keine, ich meine ja, einer der Gründe, warum die Leute weggehen. Es gab eine Untersuchung und viele Leute denken, oh, es ist wegen der Löhne und es stellt sich heraus, dass es nicht so ist. Es liegt an der sozialen Ungerechtigkeit. Das war der Hauptgrund. Keine soziale Sicherheit und soziale Ungerechtigkeit im Allgemeinen. Also okay, das war sozusagen die Schlussfolgerung der Forschung. Die Leute sagten, nein, nein, ich wäre bereit, auch für einen geringeren Lohn zu arbeiten, aber nur um soziale Gerechtigkeit und eine gewisse Grundsicherheit zu haben.
Just to have like social justice and like, you know, basic security.
Querfunk Info. Das war Querfunk Info am Donnerstag, den 14. November. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Die nächste Ausgabe von Querfunk Info gibt's übermorgen am Samstag, den 16. November. Das hört ihr dann um 8 Uhr früh. Jetzt gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr das Querfunkprogramm. Nur online im Webstream unter querfunk.de könnt ihr euch reinklicken und um 22 Uhr dann wie gewohnt auch über UKW, über euer Küchenradio zu empfangen. Dann läuft die neueste Ausgabe von Studio 23, die Dance Show im Freien Radio Karlsruhe. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut und tschüss.